Welche Veränderungen kommen in den nächsten Jahrzehnten auf uns zu? Eine große Frage. Durch Digitalisierung, KI, aufgrund von politischen Entscheidungen etwa oder Innovationen aus der Privatwirtschaft? Mit diesen Fragen beschäftigt Sie sich hauptberuflich.
Leute haben normalerweise dann gerne jemanden mit einer Wahrsagerin vor Augen mit wilden Haaren, die irgendwie in die Zukunft blickt, oder Tarotkarten oder Astrologie-Assoziationen, und davon wollen wir uns natürlich sehr gerne distanzieren.
Das sagt Christina von Messling. Sie ist Foresight Advisory Partner bei der Foresight Factory, einem Unternehmen, das unterschiedliche Services rund um Zukunftsvorhersagen anbietet. Verkürzt gesagt, beschäftigt sich von Messling mit unterschiedlichen Zukünften und berät Unternehmen dazu, damit die strategisch kluge Entscheidungen treffen können. Aber was genau dahinter steckt und was sie statt Tarotkarten für Vorhersagen nutzt, das erklärt von Messling gleich im Interview genauer. In dieser Folge von Alles Digital.
Alles digital.
Und damit hallo und herzlich willkommen. Das ist Alles Digital, der Podcast der Finanzinformatik. Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Studio ZX, einem Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe. Und ich bin Jonas Ross. Christina von Messling ist gelernte Juristin. Bevor sie zur Foresight Factory wechselte, war sie Head of Europe bei der Future Today Global Strategy Group, einer Unternehmensberatung, die auf die Strategic Foresight oder Deutsch strategische Frühaufklärung spezialisiert ist. Aber wie klärt man strategisch auf und wie trifft man dann zuverlässige oder verlässliche Zukunftsaussagen? Wie können Unternehmen die dann wiederum nutzen? Welche Herausforderungen, aber auch Chancen ergeben sich daraus, zum Beispiel mit Blick auf KI? Und wie ist die deutsche Wirtschaft für die Zukunft gewappnet? Welche Zukunftstrends werden besonders für die Finanzwelt wichtig? Das und vieles mehr bespreche ich jetzt mit Christina von Messling. Los geht's! Christina von Messling ist mein Gast und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Alles Digital.
Ich freue mich, bei dir sein zu können, Jonas.
Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, weil das wahrscheinlich auch selbst mit Nachlesen nicht jedem ersichtlich sein wird. Aber könntest du, bevor wir richtig einsteigen, dich selbst und vor allem deine Arbeit in ein paar Sätzen vorstellen?
Sehr gerne. Strategic Foresight ist ja tatsächlich ein Begriff, der noch vielen unbekannt ist und viele Fragezeichen hervorruft. Leute haben normalerweise dann gerne jemanden mit eine Wahrsagerin vor Augen mit wilden Haaren, die irgendwie in die Zukunft blickt, oder Tarotkarten oder Astrologie-Assoziationen, und davon wollen wir uns natürlich sehr gerne distanzieren. Im Grunde kommen Organisationen auf uns zu, wenn sie Fragen haben, die darauf hinauslaufen, wie sieht die Welt in 10 bis 15 Jahren aus. Und wir helfen dann damit, indem wir die Daten anschauen, die uns heute zur Verfügung stehen, und darauf aufbauend kreieren wir dann verschiedene mögliche Zukünfte. Ja, und warum tun wir das? Zwei Gründe. Erstmal hilft es Organisationen dabei, eine Langzeitvision zu formulieren, indem sie sagen, okay, das finden wir super, darauf wollen wir hinarbeiten oder das wollen wir vermeiden. Und es hilft Organisationen auch dabei, flexibler zu agieren, also mit Ungewissheit umzugehen. Und das ist ja gerade in unserem heutigen Umfeld, wo wir so viele Ungewissheiten haben, so viel Uncertainty, wird es auch immer wichtiger.
Klar. Also ich kann alle Hörerinnen und Hörer beruhigen, du hast keine Tarotkarten dabei.
Nein, die habe ich zu Hause gelassen.
Die hast du zu Hause gelassen. Aber nichtsdestotrotz stellt sich natürlich die Frage, und die stellt sich ja immer bei Berufsfeldern, die sich mit der Zukunft beschäftigen, sie ist ja nicht planbar im großen Stil. Also man kann ja nicht am Reißbrett die Zukunft entwerfen und dann kommt sie, wie man sich das ausmalt. Und du nimmst ja auch eher eine analytische Rolle ein und arbeitest wahrscheinlich sehr viel mit Modellen. Wie konkret sieht dein Arbeitsalltag aus, beziehungsweise wie gehst du an deine Arbeit heran?
Gut, also das waren jetzt ein paar Fragen. Also erstmal, in Bezug auf die Ungewissheit oder keiner kann die Zukunft voraussehen. Und da will ich auch ganz gerne gleich mal ein Missverständnis irgendwie klarstellen. Ist das Strategic Foresight? Da geht es nicht darum, jetzt die eine wirkliche Wahrheit vorherzusagen. Wie gesagt, wir haben keine hellseherischen Fähigkeiten, sondern es geht vielmehr darum, mit den Daten, die uns heute zur Verfügung stehen, und ich gehe darauf gleich ein bisschen mehr ein, welche Daten ich damit meine, darauf dann aufbauend verschiedene mögliche Zukünfte zu designen, um Leute dazu bringen, in die Aktion zu kommen oder Organisationen dazu zu bringen, in die Aktion zu kommen. Ich finde, auf dem privaten Level ist uns das allen vollkommen klar. Wir sind für unsere Zukunft verantwortlich, wir setzen uns ein Ziel und darauf arbeiten wir dann hin. Aber auf dem organisatorischen Level geht es dann oft ein bisschen verloren. Und Strategic Foresight will genau dabei helfen, indem es verschiedene plausible Zukünfte visualisiert. Dann kann eine Organisation eben zum Beispiel sagen, okay, das finden wir gut, darauf wollen wir hinarbeiten. Und das andere könnte aber auch passieren, wie können wir uns darauf vorbereiten und hoffentlich dann darauf aufbauen und auch Prozesse intern entwickeln, die es ermöglichen, flexibler mit solchen Ungewissheiten umzugehen. Also es geht nicht nur darum, Insights zu produzieren, also verschiedene Zukünfte aufzuzeigen, sondern auch darum, einen Mindset, eine Einstellung im Unternehmen zu entwickeln, um flexibler agieren zu können. Also es ist so eine zweiseitige Medaille. Mhm. Und darauf aufbauend, mein Arbeitsalltag besteht auch auf zwei verschiedenen Seiten. Eben einmal darum, Inhalte zu erstellen, und beim zweiten geht es darum, die anwendbar zu machen. Und bei den Inhalten wiederum würde ich sagen, es ist so 50-50, sehr viel Recherche natürlich, um uns eben mit besagten Daten auseinanderzusetzen und dann die zu analysieren und zu schauen, okay, wie passt das alles zusammen? Also Modelle erstellen, quantitative, auch qualitativ ist es natürlich viel. Und dann im zweiten Schritt geht um den, was eigentlich sehr viel schwieriger ist, aber auch sehr schwierig, wie kann man die anwendbar machen? Ne? Wie können wir Organisationen helfen, dass es nicht nur ein tolles Deck ist, was dann ganz sicher verstaut wird in der Schublade, im Schreibtisch, sondern wie kann das tatsächlich in die Unternehmensprozesse einfließen, dass es hilfreich ist? Und da kommt es natürlich, arbeiten wir viel in Gesprächen mit Workshops, etc. pp., je nachdem, wo da unsere Hilfe am meisten gebraucht wird.
Ist es denn, also kannst du vielleicht umreißen, was für Daten du meinst? Mhm. Das fände ich nämlich spannend.
Ja, also in Amerika sagen wir immer gerne, we're looking on the fringe. Was heißt das? Also es sind viel Daten, zum Beispiel, was für Startups werden gegründet, was für akademische Papers werden erstellt, womit wird sich da auseinandergesetzt, wo finden Mergers und Acquisitions statt? Also viele Datenpunkte, die also darauf hindeuten, woran wird gerade in der Forschung gearbeitet, was also in den nächsten 10 bis 15 Jahren kann dann da Früchte tragen. Ne? Und dann gucken wir uns dran, wo findet verstärkt Aktivitäten statt, auch historisch gibt es da jetzt plötzlich, also ganz offensichtlich, da erzähle ich jetzt keine Geheimnisse, natürlich die Anzahl an Patenten, die in Bezug auf KI beantragt werden, hat natürlich explosionsartig zugenommen, ne? Aber das ist, also das ist jetzt für jeden offensichtlich, aber wenn man da genauer hinguckt, je nachdem, was dann gerade relevant ist für die Frage, die wir untersuchen, das sind alles so Beispiele, dann aber natürlich auch zusammen mit öffentlichen Daten, wie zum Beispiel, wie entwickeln sich Demographics, also zum Beispiel die Überalterung der Gesellschaft ist natürlich ein großes Thema. Was passiert beim Klimawandel? Es sind da ganz viele verschiedene Ebenen an Informationen, die dann zusammenfließen und wir dann in relevante Trends und Entwicklungen umwandeln sozusagen.
Mhm. Für mich ergeben sich daraus eigentlich direkt so zwei Fragen, die kommen mir so direkt in den Kopf. Das eine ist, wenn du überlegst, also ihr beschäftigt euch ja vor allem auch mit Wirtschaftsdaten, und da kann man natürlich immer gewisse Trends, oder man kann ja auch die Zukunft wahrscheinlich auf bestimmte Trends setzen und sagen, das und das könnte in Zukunft ein Thema sein. Jetzt ist es doch aber so, dass es doch immer wieder Ereignisse gibt, siehe die Zollpolitik der USA oder siehe die Corona-Pandemie oder siehe auch den Krieg in der Ukraine, die so einschneidend sind im Gesamtkonstrukt der Weltwirtschaft und die so einschneidend sind, dass sie eigentlich ja sehr viele von den gegenwärtigen Daten verändern, und zwar so sprunghaft verändern, dass das Morgen ein ganz anderes ist, als es gestern noch war. Wie berücksichtigt ihr das?
Mhm. So, also zwei Sachen dazu. Das, was diese ganzen Ergebnisse oder Ereignisse, die du gerade aufgezählt hast, die nennen wir in unserem Vokabular Black Swan Events. Das heißt, das sind also Events, Ereignisse, die vollkommen aus dem Zusammenhang plötzlich eben zuschlagen können und aber unglaublich umwälzende Effekte haben können. Ja, und kannst du nicht hervorsehen. Wie wir damit in unserer Arbeit umgehen, ist, dass wir das oft als Variable mit einfügen, wenn dann spezielle Bedürfnis ist für ein Unternehmen. Im Generellen ist es wichtig, natürlich sich auf diese Szenarien vorzubereiten. Also was wäre, wenn der Dritte Weltkrieg passiert? Was ist, wenn der Golfstrom aufhört zu fließen? Gibt da ja die verschiedensten Ereignisse, die man sich vorstellen kann. Aber im Generellen ist es für Organisationen sinnvoller, sich mit wahrscheinlicheren Ungewissheiten auseinanderzusetzen und darauf aufbauend erstmal eine Vision zu erstellen. Und dann zusätzlich dann zu sagen, okay, was wäre aber, wenn jetzt so ein Extremfall einfällt? Wie können wir uns darauf vorbereiten? Aber das ist normalerweise nicht der Schwerpunkt unserer Arbeit. Aber wie gesagt, das geht auch wieder darauf zurück. Wir sind im Endeffekt, helfen wir dabei, verschiedene plausible Zukünfte zu erstellen. Aber wir sind keine Hellseher. Sowas kann eben immer passieren. Klar. Aber unser Job ist es, Organisationen dabei zu helfen, wenn sowas eintritt, besser vorbereitet zu sein. Mhm. Erstmal, indem man sowas vielleicht vorher schon mal durchgespielt hat. Aber auch, indem man Prozesse innerhalb der Firma entwickelt hat oder auch ein Mindset, flexibler zu agieren. So dass man dann eben, wenn, das muss ja nicht mal so ein extremer Event sein, sondern eben auch andere, zum Beispiel die Entwicklung von KI ist ja in vieler Art und Weise auch total ungewiss. Wie kannst du das effektiv wie kannst du Unternehmen führen, um mit diesen Entwicklungen umzugehen? Darum geht's mir. Macht das Sinn?
Ja, total. Es ist ja fast wie eine Arbeit auf einer Metaebene, also dass man eine Art von Resilienz entwickelt für bestimmte Ereignisse. Und jetzt hattest du gerade das Thema KI angesprochen. Es gibt ja gerade im wirtschaftlichen Kontext oder unsere Wirtschaft, vor allem natürlich diese internationale Wirtschaft, hat sich natürlich auch so entwickelt, dass beispielsweise mit der Erfindung der Elektrizität oder der Erfindung der Dampfmaschine einfach so ein Sprung gekommen ist in die Entwicklung unserer Menschheit, die auch einen tierischen wirtschaftlichen Einfluss hat. Und ich meine, wir erleben ja jetzt gerade fast eine Zeit, in der was Ähnliches passiert. Also so eine Sprungtechnologie auf den Markt kommt durch die künstliche Intelligenz, die eventuell alles auf den Markt. Ich meine mich zu erinnern, dass du in einem Interview sogar mal gesagt hast, es ist eigentlich nicht eine Technologie, die gerade auf den Markt kommt, sondern dass es drei sind. Im Prinzip ist die fast ketzerische Frage, wie schnell überholen sich dann nicht auch Analysen von der Zukunft, wenn plötzlich etwas kommt, was vieles verändert.
Ja, you're stealing my thunder, würde ich jetzt auf Englisch sagen, weil genau das ist es genau mit der KI, dass das so eine Enabling Technology ist, die eben alles verschnellert. Und wir hatten in der Vergangenheit eben auch schon solche Technologien. Du hast ja zwei jetzt schon gesagt. Das Internet ist dann die letzte in dem Reigen, die eben auch, wo man sich einfach mal vorstellen kann, das hat ja das gesamte Leben komplett auf den Kopf gestellt. So wird es mit der KI auch sein. Es muss ich dazu sagen, dass diese Entwicklungen jetzt nicht so sind wie die Black Swan Events, die ich jetzt gerade definiert habe, sondern das sind ja schon Entwicklungen, die zwar schnell sind und gerade auch sich durch die KI jetzt auch exponentiell verschnellert, aber da weiß man ja schon, dass die passieren. Also
ja, interessant. Das ist eine Art von Logik dahinter, die das angekündigt hat quasi.
Genau, also KI ist ja jetzt, sage ich mal, die letzten 10 Jahre durchaus ein Begriff. Jetzt durch die Large Language Models ist es natürlich dann auch die breitere Bevölkerung vorgeschossen, also KI existiert schon sehr viel länger, also, Dekaden, ja, aber dass man jetzt sagt, dass es doch immer noch eine dominantere Position eingenommen hat, also, das ist jetzt hier geht's eher um eine exponentielle Verschnellerung, wo aber natürlich auch sich fundamentale Sachen verschieben, aber die kann man dann schon eher in Szenarien und so weiter auch ausspielen und auch darstellen, ja. Also ich muss da auch immer dazu sagen, dass dann die Szenarien, die wir erstellen, ja auch eine gewisse Spezifizität haben, zum Beispiel zu einer bestimmten Industrie oder einer bestimmten Fragestellung. Und innerhalb von diesen Guardrails kann man das dann schon darstellen. Wie gesagt, wir stellen auch immer eine Bandbreite dar. Also nie nur, okay, das ist das eine, was passiert, sondern verschiedene Variationen davon. Aber das ist dann schon eher darstellbar, zum Beispiel, wie sich KI jetzt in vielleicht auf im digitalen Zwillingbereich in der Produktion auswirkt, jetzt nur als Beispiel, oder vielleicht in kreativen Industrien. Das sind dann schon sehr viel engere Themenbereiche, wo man das dann schon eher darstellen kann. Aber natürlich, je weiter man in die Zukunft geht, desto mehr wird spekulativ, was auch hilfreich sein kann. Genauso auch, wenn man dann ganz weit rausgeht in den Inspirationsbereich. Das haben alles natürlich auch ihre Nützlichkeiten. Aber gerade wenn man dann sagt, in den nächsten 5 bis 12 Jahren kann man dann da schon das so weit eingrenzen, dass es auch strategisch relevant sein kann.
Ja. Wenn du diese Analysen dann ziehst und wenn du für die Unternehmen, die du berätst, eine, sagen wir mal, Resilienzstrategie entwirfst, wie geht das vonstatten? Also inwieweit, wie sieht es dann so eine Zusammenarbeit mit den Unternehmen aus?
Sehr kollaborativ, weil normalerweise, wie gesagt, kommen Unternehmen zu uns mit einer Variation der Frage, wie sieht die Welt aus in 15 Jahren, und dann muss man erstmal genauer hinterfragen, was genau ist die Frage, die dahinter steht, für wer ist die Audience, auf welchem Level geht es darum, ein neues Produkt zu entwickeln, geht es darum, Merger and Acquisition Portfolio zusammenzustellen, oder geht es eben zum Beispiel darum, eine Langzeitvision zu erstellen. Also wir nähern uns dann gemeinsam mit dem Kunden diesen Fragen an und entwickeln dann unsere Konzepte, aber haben dann immer wieder Touchpoints mit dem Kunden zwischendrin, auch um dann das unternehmensspezifische Wissen mit in diesen Prozess mit einfließen zu lassen. Weil wir haben natürlich, kommen von außen, wir sind die Generalisten, das ist ja auch der große Value, den wir einbringen. Aber dann gibt es natürlich auch ganz wichtige interne Überlegungen, die und Know-how, die dann in den Bereich mit einfließen müssen. Und das wird dann auch an Bord geholt. Und dann tauchen wir wieder unter, um dann darauf dann weiterzuarbeiten. Aber es ist ein Ideal, es kommt drauf an natürlich, was wir delivern. Aber ein End-to-End-Prozess, wo wir also tatsächlich Szenarien erarbeiten, ist auch ein Prozess, der zwischen 6 und 9 Monate dauert. Mhm. Dazwischen gibt es natürlich dann auch, dass wir vereinzelt Workshops machen, etc. Es kommt ganz drauf an, aber es ist ein sehr kollaborativer Prozess zwischen existierendem Know-how und eben unserem spezifischen Value-Add.
Ja, ich stelle mir auch vor, dass das Wissen, was in einem Unternehmen schlummert, je größer es ist, desto mehr wahrscheinlich auch, ja auch auf verschiedenen Ebenen stattfindet, und dass auch eine Veränderung immer auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Also ist es so, dass ihr den Ansatz wählt, der top to bottom sozusagen ist, oder ist es nicht so, dass man, oder versucht ihr auch dieses Wissen, was im Zweifel im Unternehmen bei den Mitarbeitenden, die auch auf den im Alltag mehr Kundenkontakt haben oder mehr in diese Praxisarbeit gehen, die auch mitzunehmen, ist das überhaupt möglich?
Also wir arbeiten normalerweise nicht direkt mit den Arbeitnehmern, sondern meistens arbeiten wir mehr mit führenden Positionen, weil es eben um langfristige Entscheidungen geht, um langfristige Visionserarbeitung, so dass das unser Know-how ist ja auf einem very high level, der dann runter subsumiert wird auf die verschiedenen Hierarchieebenen und die verschiedenen Teile der Organisation. Insofern findet die direkte Übersetzung des Wissens in die täglichen Arbeitsprozesse normalerweise nicht mit uns statt. Was aber bei unserer Arbeit ganz wichtig ist und auch sehr schwierig ist, das Einbinden von den richtigen Stakeholders zur richtigen Zeit. Weil unsere Arbeit ist am effektivsten, je breiter das Buy-in innerhalb der Firma ist, weil es eben normalerweise idealerweise so platziert ist, dass es die gesamte Unternehmensstruktur durchdringt und auch die Vision mitformt. Aber dazu müssen ja auch alle dann sozusagen Buy-in in diese Vision haben. Auf der anderen Seite ist dann aber auch das Problem, dass zu viele Köche verderben den Brei. Also wo ist da die richtige, wo ist da die richtige Mischung zwischen Kollaboration und wann und wie? Und das ist für uns immer ganz entscheidend. Wir verbringen sehr viel Zeit damit und sehr viel Unterhaltung, da eben tatsächlich die richtigen Gespräche zu führen und auch die richtigen Gesprächspartner zu haben, damit wir nicht nur die Insights providen, sondern dass die nachher im Endeffekt eben auch umsetzbar sind.
Ich stelle mir das manchmal schwierig vor, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ihr ja einen total generellen Blick auch habt auf die Wirtschaftslandschaft von Deutschland beziehungsweise von euren Kunden. Und wie du schon sagtest, ihr seid Generalisten, das heißt, da sind die verschiedensten Branchen auch beteiligt. Mhm. Kann man gerade in eurem Austausch mit Geschäftsführung sagen, dass es so wiederkehrende Fehler, ist vielleicht ein hartes Wort, aber wiederkehrende Entscheidungsmuster gibt, die eigentlich nicht eurer Empfehlung entsprechen würden? Also einfach gefragt, gibt es auf der Geschäftsführungsebene so grundsätzliche Fehler, grundsätzliche Annahmen, die bei diesem Transformationsprozess, die auch bei einer Resilienz gegenüber der Zukunft sich verändern müssten?
Im Moment ist die Gegenwart so eine Herausforderung, dass viele Entscheidungsträger Schwierigkeiten haben, den Blick sozusagen nach oben zu richten und weiter in die Zukunft zu schauen. Also das ist im Moment, und ich habe da die größte Sympathie vor, auch wenn es natürlich falsch ist von meiner Perspektive, aber und es eben sehr oft als Luxus angesehen wird, sich mit solchen langzeitigen Themen auseinanderzusetzen. Aber wie gesagt, richtig angewendet würden ja diese Langzeitziele auch die kurzfristigen Entscheidungen natürlich mit beeinflussen. Also Fehler, die ich nicht so viel in den Vereinigten Staaten sehe, aber mehr in Deutschland, ist generell, dass gar nicht gesehen wird, wie groß das Bedürfnis ist, sich weiterzuentwickeln, oder dass diese Offenheit für Innovationen in dem Maße gar nicht so besteht, weil es uns momentan noch sehr gut geht und die Geschwindigkeit der Veränderung, die gerade auch durch die KI losgetreten wird, noch gar nicht so angekommen ist. Und da diese Offenheit, glaube ich, würde ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, oder diese Realisation, dass Veränderung ist the new normal. Also dieses gemütliche, oder nicht gemütliche, also dieses so weitermachen wie bisher wird nicht mehr lange so funktionieren. Also das ist eine Sache, die ich, stimmt natürlich auf keinen Fall für alle, aber die ich ein bisschen verstärkt gesehen habe in Deutschland. Und dann in Bezug jetzt auf Technologie speziell habe ich viele Gespräche geführt, wo ich eins von zwei Extremen sehe, gerade auch in Bezug auf KI. Entweder ist es eine FOMO-Reaktion, also die Antwort auf alle Probleme ist KI. Oder eben auf der anderen Seite eine tiefe Unsicherheit mit dem Umgang, wo deswegen wird das erstmal noch weggesperrt und man hält sich dann sehr das ist alles noch viel zu unausgegoren und das ist für mich noch nicht relevant und einfach ein Ablehnen der Auseinandersetzung mit der KI, das natürlich auch ein Problem ist. So diese beiden extremen Reaktionen. Was seltener stattfindet, ist einfach sich nochmal genau überlegen, was sind denn eigentlich unsere Probleme und was sind denn, ist denn KI überhaupt die Lösung jetzt dafür? Und wenn ja, schön, aber wenn nicht, was gibt es dann da für andere Alternativen? Diesen mehr wirklich bodenständigen Approach zu KI oder Technologie, das ist etwas, was ich mir ein bisschen mehr wünschen würde.
Ist ja auch eine interessante Kombination, ne? Also eine eigentlich sich versperren gegenüber technologischer Innovation und gleichzeitig ein total unnüchteren Blick auf das ganze Thema zu haben. Also das ist ja irgendwie auch eine interessante Kombination. Aber ich verstehe daraus, eine aktiv ist besser als reaktiv und ein realistischer Blick im Umgang mit KI wäre eigentlich das, was eine Veränderung bräuchte.
Genau. Und weißt du, gerade was du ja auch gesagt hast, ist KI, die verändert sich exponentiell. Ich glaube, das haben wir alle auch, das ist so angekommen. Aber dadurch, dass KI eben eine Enabling Technology ist, verschnellert auch die Innovation in allen anderen Bereichen. Wenn wir dann aber jetzt hier ins Hintertreffen geraten und ob das auf dem Deutschland als Land ist, Europa als Kontinent oder auf einer unternehmerischen Ebene, wird es immer schwieriger, den Anschluss zu finden, weil der Abstand zur Top oder zur Innovation immer größer wird. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir hier jetzt in die Aktion kommen, um diesen Abstand eben nicht zu groß werden zu lassen. Und ich habe eine Statistik gesehen vor ein paar Wochen, wo steht, dass nur 20% oder 21% aller Klein- und Mittelständler KI in ihre Unternehmen mit einbinden, im Vergleich zu, glaube ich, fast 40% von großen Unternehmen. Und der Grund dafür ist, dass ihnen der Skillset fehlt, dass die digitale Infrastruktur ihnen nicht zur Verfügung steht. Und dass sie aber auch gar nicht wissen genau, was ist denn der Value-Add von KI für ihr spezielles Geschäftsmodell. Und da bin ich dann immer ein großer Verfechter, sich eines Innovationsclusters anzuschließen, von denen wir in Deutschland ja einige haben und wegen des Föderalismus da ja auch sehr gut aufgestellt sind. Also zum Beispiel TUM, Unternehmen, die ganze in München oder auch Heilbronn, der KI-Campus, wo eben dieses Wissen und digitale Infrastruktur eben auch kleineren Unternehmen zur Verfügung gestellt werden kann. Das find ich total wichtig und etwas, was ich mir wünschen würde. Ich kenne einige Mittelständler, die das wirklich auch sehr aktiv nutzen, dass das noch mehr genutzt werden würde, damit man sich da informiert, weil sowas ist natürlich sehr teuer und kleinere Betriebe haben da nicht dieselben Zugriff oder dieselben Resources wie größere Unternehmen, aber da dann mehr auf solche Strukturen zurückzugreifen, um hier agieren zu können, sich vorbereiten zu können und überhaupt mal zu scopen, was sind denn überhaupt die Risiken, aber was sind auch die Möglichkeiten, die sich hier erstellen. Das würde ich jedem empfehlen, sich da einzubinden.
Interessant. Du sagtest gerade, KI entwickelt sich exponentiell und das haben im Prinzip alle verstanden. Und da frage ich mich, ob das wirklich so ist. Also es scheitert im Zweifel ja sogar schon daran, dass exponentielles Wachstum etwas ist, was für Menschen grundsätzlich sehr schwer zu begreifen ist. Also wirklich schwer zu begreifen. Das hat man in verschiedenen Beispielen gesehen. Aber ich glaube, exponentielles Wachstum ist etwas, was Menschen sich sehr schwer vorstellen können. Und gerade in einem Bereich, wo man nicht genau weiß und wo man also mich eingeschlossen nicht weiß, was bedeutet das denn? Also was bedeutet ein exponentielles Wachstum von KI? Das wird ja sicherlich dazu führen, dass Large Language Modelle an ihre Grenzen kommen und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste. Also was heißt exponentielles Wachstum von KI und wie können Unternehmen es nutzen?
Ja, ich glaube, Veränderung ist immer beängstigend, man gerade bei sowas Abstrakten wie KI, wo die wenigsten ja genau wissen, was ist denn KI überhaupt genau, und das ist dann so eine unbekannte Gefahr, wo man sich dann leicht sehr hilflos fühlt. Aber ich glaube, der richtige Approach ist hier eigentlich was wir gerade auch in Deutschland sehr gut können, ist nämlich ein bisschen hemdsärmlich zu sein und einfach mal einen Schritt zurück tun und sich einfach mal zu informieren. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich glaube, wenn man versucht, das dem mit Sachlichkeit und Unemotionalität zu entgegnen und zum Beispiel eben erstmal eine dafür zu sorgen, dass eine Person im Unternehmen zuständig ist, hier einfach auf dem Laufenden zu sein. Das muss ja nicht gleich eine ganze Innovationsabteilung angestellt zu werden oder der da mal sich reinliest. Das finde ich ist auch erstmal schon mal ein guter erster Schritt, ja. Und dann eben das nächste ist, neue Gesprächspartner zu suchen. Jeder hat ja ein Informationsnetzwerk. Aber dass man da nochmal hinterfragt, ja gut, werden hier tatsächlich alle Bereiche abgesteckt oder mit wem könnte ich mich noch unterhalten? Ich komme da wieder auf diese Innovationscluster zurück, wo man sich einfach mal umfassender informieren kann, vielleicht auch erstmal, was ist KI? Jeder hat ja auch einen anderen Standard. Ja, jeder ist auf einem anderen Level. Ja. Und dann kann man ja von da dann ganz automatisch tiefer und einsteigen und auch besser definieren, genau, was heißt das für mich, und das dann konkretisieren. Und ja, so, dass es auch von dieser, aus diesem vagen Angstzustand hin wird, okay, das sind jetzt hier ganz konkret die Risiken, wir Deutschen sind ja sowieso immer sehr Risiko, also mehr so auf, was ist denn hier die Gefahr fokussiert, aber auch, was sind hier denn dann genau auch dann die Möglichkeiten, die Chancen, die sich für mich hier stellen. Also und dann, wie man dann darauf reagiert und wie man in die Aktion kommt, ist ja erstmal schon mal weiter drunten. Das erste ist ja erstmal, was heißt das für mich? Wie betrifft mich das? Und ich glaube, ganz unemotional, damit ist schon viel gewonnen. Also Information ist immer der erste Schritt. Simplifizieren, lass es erstmal so weit denken, das angucken. Und dann, wenn man da das Gefühl hat, okay, da ist man jetzt gut aufgestellt, dann kann man in die nächsten Schritte überlegen. Aber das hilft einem erstmal mit diesem sich ausgesetzt fühlen oder dieser Schwammigkeit ins Konkrete zu kommen. Mhm.
Du hast vorhin und jetzt gerade auch wieder angesprochen, dass es diesen sehr krassen Unterschied gibt zwischen Deutschland und dem Ausland, beziehungsweise vor allem zu den USA. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du dich ja auch letztes Jahr sehr intensiv mit der Zukunft von Deutschland beschäftigt. Also ja, du hast ein Szenario oder zwei Szenarien entwickelt, wo du genau diese Haltung der Deutschen, alles bleibt so wie es ist, analysierst, was passiert dann in Deutschland oder wie entwickelt sich Deutschland und was passiert, wenn wir den Schalter umlegen, wenn wir im Prinzip all das tun am Start, was du gerade beschrieben hast, und dann noch eins draufsetzen und eine Art von Expertise sich breit macht, und wenn man nicht nur im Themenbezug auf Thema KI, aber sondern auf allgemeine wirtschaftliche Situation. Kannst du das nochmal erläutern, um auch eine Zukunft von Deutschland zu zeichnen, womit du dich da genau beschäftigt hast?
Ja, genau, wir haben zwei Zukünfte aufgezeigt. Erstmal, wie sieht's aus, wenn Deutschland die Chancen, die sich dem Land heute stellen, ergreift? Und wie sieht es aus, wenn wir uns darauf fokussieren, den Status quo zu erhalten? Und das Gemeine bei dieser zweiten Zukunft ist, dass dieser Versuch, den Status quo zu erhalten, dazu führen wird, dass wir nicht fähig sein werden, ihn zu erhalten, weil wir proaktiver sein müssen, und tatsächlich Innovationen zulassen müssen, um unseren Status quo auch in Zukunft erhalten zu können. Und für die positive Zukunft haben wir eben gerade uns darauf fokussiert, was kann die Wirtschaft tun. Natürlich ist die Politik ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, aber wir wollten uns davon unabhängig machen bis zum gewissen Weise und sehen, was kann jetzt jedes Unternehmen für sich tun, um dazu beizutragen, dass sie eben in die Aktion kommen und die Chancen ergreifen. Und das Nächste, was uns ganz wichtig war, war aufzuzeigen, dass es hier jetzt keine großen Rundumschlag geben muss, sondern dass es kleine fokussierte Schritte braucht, um diese Chancen zu ergreifen. Einfach auch um diesen Angstfaktor zu nehmen. Okay, wir müssen jetzt alles verändern, um irgendwie da positive Ergebnisse zu erzielen. Aber diese kleinen Schritte können eben sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung gehen. Und wir haben uns auf die Entwicklung von drei verschiedenen Technologien fokussiert. Einmal ging es um die KI, dann um die synthetische Biologie und dann dritten um die Industrie 5.0 Technologien, wie wir sie nannten. Also da geht es um Additive Manufacturing und die Digitalisierung der Fabrik. Und das haben wir uns so ein bisschen angeschaut. Und
synthetische Biologie bedeutet was?
Synthetische Biologie ist die Kreation oder die Veränderung von biologischen Organismen. Und dann denkt man natürlich zuerst an die Landwirtschaft, Agrar und natürlich auch an Pharmazie, Medizin. Und da ist das natürlich auch sehr wichtig. Aber synthetische Biologie beeinflusst alle Industrien, die irgendwelche Materialien produzieren. Also ein Beispiel, ich weiß, du bist so gut informiert, dass du es wahrscheinlich auch mir jetzt sonst sagen würdest, aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel.
Auf gar keinen Fall könnte ich das.
Googles DeepMind hat vor ich glaube, im letzten Jahr oder vor 2 Jahren ist das jetzt schon her, eine KI entwickelt, Genome heißt die, die darauf fokussiert ist, neue Materialien zu entwickeln. Und die KI hat innerhalb von weniger Wochen 2,2 Millionen neue Materialien entwickelt. Und davon waren 380.000 gut genug, um in die weitere Entwicklung zu gehen. Und unglaublich faszinierend, was in dem Wahnsinn. Bereich passiert. Der Rattenschwanz bei der ganzen Geschichte, gerade jetzt, wenn wir über die Produktion sprechen, ist natürlich, dass die Produktionsprozesse das auch mitmachen müssen, also auch flexibler sein müssen, um eine größere Vielzahl von Materialien Produktion von Materialien zu ermöglichen. Das heißt also, dass das sehr eng verkuppelt ist mit der Skalierung von additive Manufacturing, um dieser Innovationskraft also tatsächlich auch in die Realität umsetzen zu können. Aber also das ist natürlich unglaublich faszinierend, absolut, was da passiert. Und also zum Beispiel, dass also wirklich für ganz spezielle Projekte Materialien entwickelt können, die also ideal für diese speziellen Situationen sind zum Beispiel. Oder für Klimawandel zum Beispiel Materialien entwickelt werden können, die zum Beispiel Extreme Weather Events in einem speziellen Region entgegenwirken können. Also gibt da ganz, ganz verschiedene Anwendungen. Bereich ist unglaublich spannend und ist im Moment aber noch gar nicht so in dem Bewusstsein der Bevölkerung angekommen, weil sich alles auf KI fokussiert. Aber natürlich spielt hier auch KI eine sehr große Rolle, wie ich ja auch gesagt habe.
Ich wollte gerade sagen, es bedingt sich dann ja auch. Ne? Also genau. Die Entwicklung von dem einen fördert das andere.
Genau, eben. Also das ist eine KI, die dort entwickelt wurde. Also Genome ist eine KI, die eben zur Verschnellerung der Entwicklung von diesen Materialien führt. Und dann noch eine andere KI, der jetzt auch gerade jetzt in Holland entwickelt wurde. Kannst du der KI einfach sagen, okay, ich brauche ein Material mit den und den Eigenschaften. Das spuckt dann die Formel auf unter Rücksichtnahme der Limitierung von 3D-Druck. Also wie gesagt, ist noch Early Stage, aber es ist wahnsinnig spannend, was in dem Bereich passiert. Ja.
Wahnsinn. Und unter diesen drei Gesichtspunkten hast du dir dann im Prinzip die Zukunft Deutschlands angeguckt und dann hast du ja schon gesagt, wir haben zwei Szenarien am Ende. Einmal, dass die Veränderung hält Einzug in Deutschland und man passt sich an die Anforderungen der Zukunft. Und das andere ist so ein bisschen das Erhalten des Status quo. Kann man jetzt sagen, in verschiedenen Punkten, was deutsche Unternehmen, was die Privatwirtschaft als Fokusthemen sehen sollte, nicht nur KI, sondern was Fokusthemen sind, um diesen Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen, um eine bessere Zukunft in Deutschland möglich zu machen?
Ja, also im Endeffekt ist das KI, würde ich jetzt mal sagen, und je nachdem halt auch synthetische Biologie, aber KI, je nachdem, in welcher Industrie man halt tätig wird. Ja, also zum Beispiel Robotik ist ja auch unglaublich wichtiges Feld, dann aber auch alternative Realitäten, je nachdem, wo man nun arbeitet. Also ich glaube, universell ist nur, dass man natürlich die KI im Auge behalten muss. Ich glaube aber, dass es viel wichtiger ist, wenn man jetzt auf wirklich ganz High-Level spricht, dass eben dieser Mindset da ist, dass Veränderung das neue Normal ist. Also dass diese Offenheit und auch die Dringlichkeit, in die Aktion zu kommen, wahrgenommen wird. Und wie das dann speziell umgesetzt wird, ist für jedes Unternehmen sicherlich anders. Aber eben dieser Mindset-Shift hin zur Innovation, dann aber auch zu mehr Kollaboration innerhalb und außerhalb des Unternehmens, auch ein universelles Ding. Ich habe außerhalb des Unternehmens schon angesprochen, also Gesprächspartner in Innovationsclustern finden, innerhalb des Unternehmens aber zum Beispiel auch viel mehr abteilungsübergreifend arbeiten, Silos abbauen. KI ist etwas, was innerhalb von Unternehmen komplette Wertschöpfungsketten umwälzen kann. Wenn aber jede Abteilung seine eigenen KI-Brötchen backt, kommt man gar nicht dazu, diesen Wert, den KI unter Umständen erbringen kann, überhaupt auszuschöpfen. Also das ist ein wichtiger Punkt, kollaborationsfreudiger zu sein innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Und auch wichtig, finde ich, in Deutschland, das sind in dem Aspekt die Amis ein bisschen besser, ist unsere Fehlerkultur ein bisschen verändern. Fehler als Teil des Innovationsprozesses zu sehen und nicht als ein Problem in dem Maße. Und das könnte man zum Beispiel schaffen, indem man KPIs oder Erfolg nicht unbedingt daran misst, an einer oder dahingehend verschiebt, dass es darum geht, ein Projekt abgeschlossen zu haben, egal ob das nun erfolgreich abgeschlossen ist oder in Anführungsstrichen gescheitert ist. Aber einen Mehrwert hat es ja auf jeden Fall geliefert. Einfach um eine gewisse Risikobereitschaft auch allgemein im Unternehmen zu fördern. Weil sonst geht jeder nur da drauf, auf Nummer sicher und darauf eben das zu verfolgen, was auf jeden Fall Erfolg verspricht. Aber das ist ja normalerweise nicht unbedingt das, was von der Innovationsperspektive uns am meisten nach vorne bringt. Also das wäre ein zweiter Punkt, der, glaube ich, auch allgemein ganz wichtig ist. Also eher so eine Mentalitätsverschiebung, wenn wir auf so einer ganz hohen Ebene jetzt sprechen.
Ja, also das Scheitern mehr zu etablieren in Prozesse. Ja,
genau. Silos abbauen, unsere Einstellung zu Fehlern ein bisschen verändern, das sind zwei Aspekte, die unglaublich wichtig sind.
Jetzt blicken wir in diesem Podcast auch immer explizit auf die Finanzwelt. Auch da vielleicht zwei Fragen. Die eine ist, kannst du sagen, welche besondere Rolle die Finanzwelt einnimmt in dieser Veränderung, ob es Herausforderungen gibt, die besonders die Finanzwelt treffen? Und das andere ist, welche positive Veränderung oder welche Veränderung allgemein kann von der Finanzwelt ausgehen? Aber vielleicht schauen wir erstmal auf den Ist-Zustand, also bei dem, was in der Zukunft passiert, was auch in Deutschland passiert, was ist sozusagen die Herausforderung für die Finanzwelt?
Also von der Herausforderung her auf jeden Fall auch natürlich, welche Rolle wird KI und vor allem jetzt LLMs und vielleicht auch Large Action Models hier spielen bei der Automatisierung, natürlich hier nochmal im speziellen Blick auch nochmal auf die Cybersecurity. Das ist für alle wahnsinnig relevant, aber es ist oft etwas, was noch vernachlässigt wird, also in der Konversation. Wenn Unterhaltungen in Bezug auf Innovation stattfinden, ist das oft auf künstliche Intelligenz fokussiert, was ja auch wichtig ist, aber die notwendig oder die Konversation über Cybersecurity wird oft vernachlässigt. Also das ist für diese Branche natürlich nochmal besonders wichtig, genauso wie Daten Privacy Regulation.
Ja.
Da glaube ich, geht es allen Industrien gleich. Das ist nicht spezifisch für die Finanzindustrie.
Aber da ist es natürlich besonders sensibel im Zweifel.
Ja, genau, ist natürlich besonders sensibel. Im positiven Bereich ist die Finanzindustrie unglaublich wichtig, um Innovation zu ermöglichen und hier neue Finanzprodukte auf den Markt zu bringen, die Innovation ermöglichen. Da wird sehr viel erforderlich sein. Gerade in diesem Innovationsökosystem ist es ganz wichtig, Finanzierung, die Finanzindustrie mit einzubinden als Gesprächspartner, aber eben auch als Umsetzungspartner. Und hier innovativ zu denken, offen zu denken, natürlich auch durch eine Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand. Ohne Geld gibt es keine Innovation. Also das ist, ich glaube, dass hier Offenheit besteht oder entsteht, individuelle neue Produkte für die verschiedensten Stakeholder in diesem Innovationsökosystem zu erstellen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, den die Finanzindustrie hier leisten kann und muss.
Gerade beim Thema Finanzen ist natürlich, oder das Thema Finanzen und Scheitern in einem Satz zu nennen, ist natürlich gerade da nicht gern gesehen. Aber auch da bräuchte es wahrscheinlich auch mehr Ansätze und mehr Versuche, ne?
Genau, und je nachdem, in welchem Ausmaß Größenordnung, wie wir uns hier unterhalten, ist natürlich auch, ich glaube, die öffentliche Hand natürlich auch gefragt, hier teilweise auch notwendige Sicherheit mit durch Joint Projects zum Beispiel, Joint Financing zu geben. Klar, aber Risiko und Finanzierung ist immer ein schwieriges Thema. Ja.
Wenn du jetzt schaust auf diese Analysen, die du gemacht hast von Deutschland und auf diese zweigeteilte Zukunft, auf die man da zusteuern könnte, was erscheint dir im Aktuellen, wenn du aktuell auf die Situation blickst, als wahrscheinlicher. Ich habe kürzlich, oder ich spreche immer wieder mit Menschen, nicht nur in diesem Podcast, wo mir auffällt, dass Deutschland als Standort für technologische Entwicklung, speziell für KI, eigentlich eher schlecht geredet wird. Also dass die Wahrnehmung eine andere ist, als sie eigentlich sein sollte, dass da eigentlich sehr viel passiert. Aber wie würdest du das bewerten? Also wenn du diese Analysen, die du letztes Jahr gemacht hast, zu Rate ziehst und darauf guckst, wo stehen wir? Gehen wir eher in Richtung Super Deutschland, das Wort kursierte, glaube ich, dann in dem Zusammenhang immer mal, oder gehen wir in Richtung dieses Status quo, den wir dann ohnehin irgendwann verlieren?
Die Menschen, die du fragt hast, sind das Deutsche oder sind das nicht Deutsche?
Deutsche in den meisten Fällen. Aber es waren eben Menschen, die sehr, sehr tief. Es sind Menschen, die sehr, sehr tief drinstecken, auch schon in der Materie, und die vielleicht in ihrem Bereich dann halt schon was geschaffen haben, wo man sagt, so schlecht sind die Voraussetzungen nicht. Bitte korrigier mich oder korrigier sie.
Nee, weil ich finde auch, dass wir in Deutschland eigentlich gut dastehen. Also wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Aber wir sind ja eben einfach sehr kritisch veranlagt. Wir fokussieren uns immer sehr auf die Probleme. Aber im Grunde haben wir alles, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Und Deutschland steht eigentlich gar nicht so schlecht da. Es muss natürlich noch einiges passieren. Ich finde jetzt eigentlich, dass hier ganz gute Akzente gesetzt wurden. Also jetzt mit dem Digitalministerium bin ich sehr hoffnungsvoll. Also mal abwarten jetzt natürlich, wie sich das entwickelt. Aber finde ich eine ganz tolle Initiative, auch in Bezug auf das Infrastrukturpaket, das Geld, was da zur Verfügung gestellt wird. Also bin ich... finde ich, werden im Moment wichtige Impulse gesetzt, damit wir in Deutschland uns ein bisschen nach vorne katapultieren. In Europa sehe ich das Gleiche. Da ist dieses Jahr auch einiges passiert, was ich finde, Grund zur Hoffnung gibt. Denn im Großen und Ganzen, um uns global positionieren zu können, müssen wir europäisch denken. Gerade wenn wir uns jetzt als Gegenspieler sehen oder als auf der gleichen Ebene wie jetzt Amerika und China und einen alternativen Innovationsansatz zeigen oder leben wollen. Was unglaublich wichtig ist, ich finde, das europäische Lebensmodell ist ja immer noch das, was wir alle am schönsten finden, also unseren Lebensstil, unsere Werte. Und wir haben auch einen ganz eigenen Innovationsansatz, der es wert ist, auf der gleichen, auch wichtig ist, neben dem Innovationsansatz von Vereinigten Staaten und China zu zeigen. Aber wir hängen da im Moment hinterher. Und also es ist ganz wichtig, dass wir da uns europäisch aufstellen und eine Alternative anbieten können. Also, und um auf deine Frage zurückzukommen, ich finde, es ist da in dem letzten Jahr passiert vom regulatorischen oder aber auch von Geldern, die zur Verfügung gestellt werden oder eben auch zum Beispiel im Digitalministerium etc., dass da Signale oder Weichen gestellt werden. Jetzt mal schauen, wie sich das eben weiterentwickelt. Aber ich bin eigentlich hoffnungsvoll.
Ja, super. Zum Abschluss dieses Podcasts gibt es immer dieselbe Frage und ich werde sie auch dir stellen. Was ist für dich unverhandelbar analog? Also was in deinem Leben oder was wird für dich nicht Einzug erhalten digital in deinem Leben? Was bleibt analog?
Freunde treffen.
Gute Antwort. Schreibst du Briefe oder... sowas, weil das hatten wir auch schon. Das fand ich eine der besonderen Antworten, war Briefe schreiben.
Ja, Briefe schreiben tue ich nicht, aber ich für mich ist es unglaublich wichtig, meine Freunde, für alle, ja, also in person zu treffen. Und ich glaube, diese menschliche Auseinandersetzung, die wird auch nie verloren gehen. Also es wird auch immer primär wichtig bleiben. Ich glaube, das kann auch keine KI oder virtuelle Realität ersetzen. Also ich finde es gar nicht schlecht. Es ist auch gut als ein additional Tool, aber dass das ein Ersatz wird, das sehe ich nicht.
Okay, sehr gut. Das heißt, das nächste Interview führen wir dann auch in person.
Sehr gerne. Ich würde mich freuen.
Ich danke dir sehr, dass du dabei warst heute und alles Gute. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte.
Das war's mit dieser Folge von Alles Digital.
Schön, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Jonas Ross und ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann bewerten Sie ihn doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Oder wenn es Anregungen gibt, schreiben Sie uns einen Kommentar. In jedem Fall sollten Sie den Podcast abonnieren, damit Sie keinen unserer spannenden Gäste verpassen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.